Bonn FM Radiologie.
Ich bin ja nicht unbedingt die, die jetzt große Angst vor Keimen oder Bakterien hat. Also da gibt es ja Leute, die sind ja total paranoid. Aber wenn ich hier jetzt in der kalten Jahreszeit zum Beispiel so nah an unseren Mikros stehe, ja, ich kann ja jetzt nicht weiter weggehen, ne? Dann hört ihr mich nicht mehr so gut. Deswegen komme ich wieder näher. Aber wenn ich so nah an diesem Mikro stehe, dann mache ich mir ja schon manchmal so ein bisschen Gedanken, Julius.
Ja, aber zum Glück, muss ich sagen, habe ich hier in den letzten Tagen kaum einen erkälteten Moderator oder eine erkältete Moderatorin erlebt. Also ist das Infektionsrisiko wahrscheinlich doch relativ gering.
Ja, aber denk doch mal nach, es gibt doch noch so viel mehr Gefahrenquellen zum Krankwerden dort draußen. Das ist übrigens das heutige Thema, Radiologie infiziert.
Und über den Exzellenzcluster Hausmittel gegen Erkältungen und ob es strafbar sein kann, wenn man jemanden mit einer Krankheit ansteckt. Das alles heute in der Bonn FM Radiologie.
Wenn man keine Grippe bekommen will, kann man sich natürlich einfach zu Hause verschanzen, vor der Welt draußen verstecken.
Ja, oder man lässt sich rechtzeitig impfen. Und das ist auch das Thema unserer UKW. In 30 Sekunden wird euch erklärt, wie eine Impfung funktioniert.
Bei einer Impfung wird der Körper von einer Infektionskrankheit, die durch Bakterien oder Viren ausgelöst werden kann, geschützt. Man unterscheidet die aktive von der passiven Impfung. Bei der passiven Impfung werden Antikörper gegen den Erreger gegeben und man ist sofort geschützt. Bei der aktiven Impfung erhält man abgeschwächte oder abgetötete Erreger, gegen die der Körper selbst erst Antikörper herstellt. So lernt er schon vor einer Infektion, wie er die Krankheitserreger bekämpfen kann.
Ja, was der Körper alles kann, Julius. Genau, man kann sich also einfach durch eine Impfung auch schützen. Man muss sich also nicht zu Hause verschanzen. Also das ist auch eine Möglichkeit. Ist aber natürlich blöd, weil man dann gepiekst wird. Ich werde ja nicht gern gepiekst.
Ja, ich habe das auch nicht so gerne mit Nadeln. Also Blut abnehmen musste ich letztes Jahr einmal machen und fand ich nicht gut.
Hast du dich gegen Grippe impfen lassen?
Jetzt? Nein, habe ich tatsächlich nicht gemacht.
Habe ich auch nicht gemacht, nee.
Ich habe auch gehört, das ist in diesem Jahr gar nicht so leicht gewesen, denn der Impfstoff ist ja relativ früh ausgegangen, war relativ früh, relativ knapp und sich jetzt nochmal versuchen impfen zu lassen, das lohnt sich eigentlich auch nicht mehr. Da wir heute über Infektionskrankheiten reden, wollen wir auch einmal den Blick in den Bereich der Immunologie werfen. Das ist die Wissenschaft, die sich mit dem Immunsystem beschäftigt. Die Bonner Universität hat in diesem Feld schon ein Exzellenzcluster, das dieses Jahr verlängert wurde. Unser Reporter Tobi Blum hat deshalb nachgeforscht, woran die Bonner Forscher arbeiten. Tobi, bei wem warst du?
Ich habe Professor Irmgard Förster getroffen. Sie hat den Lehrstuhl für Immunologie und Umwelt am Limes-Institut inne. Und ihre Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit den Einflüssen der Umwelt auf das Immunsystem. Ihren Fokus legen sie dabei auf Barriereorgane, wie zum Beispiel die Haut oder den Darm.
Das ist einmal der Darm, der eine sehr große Oberfläche hat und dadurch sehr viele Interaktionspunkte hat mit Substanzen, die durch die Nahrung aufgenommen werden, aber auch Bakterien, die wir sowieso natürlicherweise im Darm haben. Und da gibt es eben viele Interaktionspunkte. Dabei interessiert uns eben auch, wie diese Umweltfaktoren dann das Immunsystem beeinflussen im Rahmen von Infektionen und dadurch die Abwehr von Pathogenen dann verändert ist.
Diese Pathogene sind schädliche Bakterien, die einen krank machen können. Es gibt aber auch viele nicht krankmachende Bakterien, die dem Körper unter normalen Bedingungen sogar helfen, dass sich keine anderen Bakterien ansiedeln oder das Immunsystem regulieren. Diese Bakterien nennt man Mikrobiota.
Und kann ich diese hilfreichen Bakterien denn irgendwie unterstützen, um gesund zu bleiben?
Es gibt natürlich viele verschiedene Faktoren, die sich sowohl positiv als auch negativ auswirken können. Ein ganz wichtiger Faktor dabei ist die Ernährung. So können die Mikrobiota zum Beispiel ballaststoffreiche Nahrung abbauen und über die Abbauprodukte mit den Darmzellen kommunizieren. Professor Förster selbst forscht an anderen Stoffen.
Wir untersuchen jetzt noch andere Nahrungsinhaltsstoffe, die aus Pflanzen kommen, die dazu führen, dass sie ein anderes Rezeptorsystem stimulieren. Das nennt man den Arylhydrocarbon-Rezeptor. Das klingt erstmal sehr kompliziert, aber natürlich vorkommen Substanzen, die zum Beispiel in grünem Gemüse vorkommen oder aus Brokkoli oder aus Rosenkohl, dass diese Substanzen sich sehr positiv auf die Darmbarriere auswirken und dadurch dafür schützen, dass Bakterien in die Schleimhaut eindringen können und eben auch eine weniger starke Aktivierung des Immunsystems erfolgt.
Dieser Signalweg kann allerdings auch negative Auswirkungen haben, weil dieser Rezeptor auch giftige Stoffe erkennen kann.
Das klingt ja alles sehr komplex und irgendwie miteinander vernetzt. Also der Darm hat irgendwo mit dem Immunsystem zu tun. Können diese Ergebnisse der Arbeitsgruppe bisher denn auch schon konkret Menschen helfen?
In erster Linie handelt es sich um Grundlagenforschung, die dem Verständnis der biologischen Prozesse dient. Sie hat aber auch ein Projekt zusammen mit Experten aus Melbourne zu Salmonellen, also den Bakterien, die auf rohem Hühnerfleisch oder Eiern sein können.
Da interessiert uns insbesondere auch ein Modell, in dem wir von Tierversuchen versuchen, mit attenuierten Salmonellen einen Impfschutz aufzubauen gegenüber den eigentlich pathogenen Salmonellen. Also Salmonellen verursachen verschiedene Krankheiten beim Menschen. Das ist einmal Typhus, das ist die invasive Salmonellose. Das ist ja eine sehr schwerwiegende Krankheit. Dann durch Salmonellen ausgelöste Gastroenteritis. Das ist eine andere Substamm von Salmonellen, die die Darmbarriere nicht so direkt überqueren können, aber innerhalb des Darms eine starke Entzündung hervorrufen.
Für Typhus gibt es bereits eine Injektionsimpfung. Eine Schluckimpfung aus attenuierten, also abgeschwächten Salmonellen, wäre aber gerade für Länder bedeutsam, in denen es Engpässe in der medizinischen Versorgung gibt. Es dauert wahrscheinlich noch einige Jahre, bis diese Impfung gefunden ist.
Wir drücken dabei auf jeden Fall die Daumen. BonfM-Reporter Tobi Blum hat uns erklärt, woran die Arbeitsgruppe von Frau Professor Förster forscht und warum unsere Ernährung beeinflussen kann, ob wir durch Bakterien krank werden.
Woran forschen die Bonner Immunologen? Unser Reporter Tobi Blum hat uns eben schon von der Forschung zu Salmonellen berichtet. Wen hast du noch besucht?
Ich war noch bei Dr. Florian Schmidt. Er leitet eine Arbeitsgruppe am Institute of Innate Immunity auf dem Venusberg beim Uniklinikum. Und dort betreibt er Grundlagenforschung an den Reaktionen von Zellen auf Viren.
Also mein Labor versucht herauszubekommen, wie unser angeborenes Immunsystem Virusinfektionen detektiert und dann eine Immunantwort orchestriert, die dafür sorgt, dass der Krankheitserreger erfolgreich bekämpft wird. Und im Prinzip etwas detaillierter schauen wir uns die Entzündungsreaktion an, die durch eine Virusinfektion ausgelöst wird.
Mit dem angeborenen Immunsystem ist die erste Reaktion des Körpers auf Krankheitserreger gemeint. Diese Reaktion ist sehr schnell und unterscheidet dabei noch nicht so genau zwischen verschiedenen Krankheitserregern. Demgegenüber steht das adaptive Immunsystem, zu dem die Zellen gehören, die Antikörper produzieren. Es kommt erst nach einigen Tagen zum Einsatz und ist sehr spezifisch in seiner Reaktion.
Was genau machen die Viren dann in den Zellen?
Viren können sich nicht selbstständig vermehren, deshalb befallen sie Zellen, um deren Bestandteile zu nutzen. Wenn sich die Viren in der Zelle vermehren, nutzen sie deren Vorräte und Energie, bis die Viren sich vervielfältigt haben und die Zelle stirbt. Um das zu verhindern, haben einige Zellen Inflammasomen. Das sind riesige Signalkomplexe, die durch Viren aktiviert werden können.
Also im Prinzip wird das in ganz bestimmten Zellen des Körpers assembliert, um eigentlich eine Wächter- oder eine Warnfunktion auszuüben, die dann den Rest des Immunsystems zur Hilfe ruft und eine Entzündungsreaktion auslöst, die wir im Prinzip auch alle bei uns selbst schon mal gesehen haben, wenn in einem bestimmten Körperteil es rot wird, es heiß wird, es wehtut. Das ist in der Regel eine Entzündung und das ist aber im Prinzip nichts Schlechtes, weil eigentlich wurde da erfolgreich das Immunsystem zur Hilfe gerufen.
Sobald die Viren durch das Inflammasom entdeckt wurden, werden die anderen Zellen also gewarnt.
Unglaublich, wie organisiert das Ganze abläuft. Ich stelle es mir sehr schwierig vor, sowas zu untersuchen. Weißt du, was für Werkzeuge die Forschungsgruppe dafür benutzt?
Generell gibt es sehr viele verschiedene Werkzeuge, zum Beispiel leuchtende Antikörper oder sehr gute Mikroskope, um bestimmte Proteine sichtbar zu machen. Dr. Schmidt hat allerdings etwas ganz Besonderes.
Wir verwenden ganz besondere Werkzeuge eigentlich, um auf eine ganz neuartige Art und Weise die Proteine des Immunsystems zu visualisieren und in ihrer Funktion zu stören, um zu verstehen, wie sie funktionieren. Und dazu nehmen wir Alpaca-Nanobodies. Das sind kleine Fragmente von einer bestimmten Art Antikörper, die es nur in Alpakas, Lamas, Kamelen und Dromedaren gibt.
Deshalb besitzt die Universität auch einige Alpakas, um Nanobodies produzieren zu können. Mittlerweile ist sogar der erste Nanobody in Deutschland als Medikament zugelassen. Er kann bei Patienten mit Moschkowitz-Syndrom verhindern, dass Blutplättchen kleine Blutgefäße verstopfen. Rote Blutkörperchen, die sich vorbeiquetschen wollen, können dadurch zerstört werden. Oder bestimmte Gehirnbereiche werden zu wenig mit Sauerstoff versorgt.
Also wenn das alles so ist, dann glaube ich, halte ich mir bald ein Alpaka und dann werde ich auch nicht mehr krank.
Ja genau, Julius, das passt doch überhaupt nicht auf deinen Balkon. Unser Reporter Tobi Blum hat uns einen spannenden Einblick in die Forschung von Dr. Florian Schmidt über Viren und die Zellantworten, die sie auslösen, gegeben und wofür er dabei Alpakas braucht.
Wir haben uns bei euch umgehört, was für Hausmittel ihr so zum Vorbeugen von Erkältung nutzt.
Ob diese wirklich helfen oder auch mal nicht so sinnvoll sind, hat BonnFM-Reporterin Shari van Treek einen Experten der Uni Bonn gefragt.
Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit werden viele von Erkältungen geplagt. Dr. Andreas Schlitzer ist Gruppenleiter am Life and Medical Science Institut der Uni Bonn. Wir wollten von ihm wissen, welche Hausmittel wirklich helfen. Oft hat man das Gefühl, dass man schneller krank wird, wenn man zu kalt angezogen ist. Hilft es aber wirklich, sich bei einer Erkältung immer schön warm anzuziehen?
Warm anziehen hilft deswegen, weil man sich während einer Erkältung zum Beispiel wegen Fieber schlecht fühlt und deswegen das allgemeine Wohlbefinden gesteigert wird, wenn man sich wärmer anzieht.
Und wie sieht es mit Sport aus? Kann man wirklich das Immunsystem damit abhärten? Dr. Schlitzer sagt ja, Sport machen.
Hilft definitiv, präventiv härtet den Organismus ab, bringt das Immunsystem auf Trab und hilft einem, sich besser gegen Krankheiten zu schützen.
Warm anziehen und Sport machen sind also schon mal zwei Tipps, die man gerne beherzigen kann. Einige von euch sagen auch, kalt duschen helfe ihnen bei der Stärkung des Immunsystems. Unser Experte hält es für möglich, aber untersucht wurde es noch nicht. Und was ist, wenn die Erkältung schon im Anflug ist? Viele schwören dann auf Ingwertee und Zitrusfrüchte bzw. Vitamin C. Laut Andreas Schlitzer hilft Ingwertee auch ihm. Allerdings gibt es auch da bisher keine wissenschaftlichen Beweise für. Bei dem Vitamin C sieht es etwas anders aus.
Vitamin C ist eine interessante Geschichte. Das Vitamin C, was man zusätzlich über die Nahrung zu sich nimmt, vor allen Dingen in Zitrusfrüchten, ist meistens so viel, dass der Organismus das gar nicht behalten kann. Und deswegen ist eine zusätzliche Zufuhr von Vitamin C meistens relativ sinnfrei und bringt eigentlich sehr wenig.
Auf zu viel Vitamin C kann man also auch verzichten, falls man eine Erkältung abwehren möchte. Auf was man auf jeden Fall verzichten sollte, ist eurer Meinung nach Alkohol. Das sieht auch der Experte so.
Immer eine gute Idee, nicht immer möglich. Deswegen ist es definitiv so, dass Alkohol das Immunsystem runterfährt und man deswegen auf zu viel Alkohol verzichten sollte.
Um eine Erkältung vorzubeugen, haben die meisten von euch also schon die richtigen Ansätze gewählt. Was auf jeden Fall vorbeugend hilft, ist gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung an der frischen Luft. Dafür bei kalten Temperaturen am besten warm anziehen. Und wenn das Wetter mal nicht sehr einladend ist, dann kuschelt man sich halt zu Hause aufs Sofa mit einem Ingwertee, aber dann bitte ohne Schuss.
Also Ingwertee nutze ich tatsächlich auch. Wenn ich krank bin, dann trinke ich den literweise. Was machst du, Julius?
Ja, also ich glaube, ich werde mir den Ingwertee auch nicht mies machen lassen und meine Mandarinchen. Meine Mandarinchen. Und ich glaube, man sollte es ja eigentlich nicht tun, aber der Geheimtipp von meiner Mama war es noch, abends 2 Aspirin in einem Glas Wasser auflösen, das stürzen und sofort schlafen gehen. Und am nächsten Morgen hat man die Erkältung ausgeschwitzt.
Ja, das klingt alles angenehm, schlafen gehen und so. Aber kalt duschen auf gar keinen Fall.
Bloß nicht. Am 1. Dezember war Welt-AIDS-Tag. Das ist ein Tag, der aufmerksam machen will auf diesen Virus, auf diese Krankheit, die ausgelöst wird vom HI-Virus, HIV. Was die wenigsten wissen, eventuell ist es eine Straftat, wenn man jemanden anderen damit infiziert. Mehr dazu weiß unser BonnFM-Studiojurist Matthias Fromm.
Hier in Deutschland gibt es keine speziellen Tatbestände. Daher müssen wir auf die allgemeinen Vorschriften zurückgreifen. In Betracht kommt da vor allem die sogenannte gefährliche Körperverletzung nach den Paragraphen 223 Absatz 1 und 224 Absatz 1 Nummer 5 des Strafgesetzbuches. Zum einen ist es erstmal die ganz normale Körperverletzung. Die wird definiert juristisch als Gesundheitsschädigung. Das wiederum gilt als Hervorrufen einer Krankheit. Und das liegt natürlich unstreitig vor, wenn ich jemanden mit AIDS bzw. HIV identifiziere. In dem Moment, wo dann In dem Moment, wo AIDS dann ausbricht, ist es einfach eine Krankheit, die dann hervorgerufen ist. Und dann ist es eben diese besagte Körperverletzung. Und zur gefährlichen Körperverletzung, wird das Ganze mit der Tatsache, dass man im 224 Absatz 1 Nummer 5 eine das Leben gefährdende Behandlung verlangt. Und da ist es so, dass eben eine allgemeine Gefährdung des Lebens ausreichend ist. Und da man eben sagt, dass AIDS in vielen Fällen dann doch tödlich verläuft, nimmt der Bundesgerichtshof das dann eben so an.
Okay, Moment. Was ist denn jetzt, wenn ich zum Beispiel gar nichts davon weiß?
Das ist eben diese Frage nach Vorsatz oder Fahrlässigkeit. Wenn du von deiner Erkrankung weißt und trotzdem ungeschützten Sex hast, ohne den Partner damit zu informieren, kann man zumindest in der Regel von Fahrlässigkeit ausgehen. Das wäre dann die fahrlässige Körperverletzung nach § 229 des Strafgesetzbuches. Allerdings geht die BGH-Rechtsprechung da deutlich weiter und sagt nämlich, dass man ja von der Gefahr der eigenen Erkrankung weiß und auch weiß, dass es eben ansteckend sein kann und dass man deswegen unterstellt, dass der Infizierte erstens die Infizierung des Partners erstens für möglich hält und zweitens auch billigend in Kauf nimmt, wie man juristisch schon sagt. Das ist dann der sogenannte bedingte Vorsatz. Damit liegt vorsätzliches Handeln vor. Und dann gibt es eben die besagte Strafbarkeit nach den Paragraphen wegen gefährlicher Körperverletzung. Einige Juristen nehmen außerdem eine schwere Körperverletzung an nach § 226 wegen des Hervorrufens einer chronischen Gesundheitsschädigung, weil AIDS ja eben einen lang anhaltenden Verlauf hat.
Ich wäre also strafbar, wenn ich von meiner HIV-Erkrankung weiß und trotzdem ungeschützten Sex habe. Wie kann ich mich dann vor einer Strafbarkeit schützen?
Logischerweise, indem du ein Kondom benutzt oder eben auch dich durch Therapie einstellen lässt. Es geht ja inzwischen auch, dass man sich da so weit unter die Viruslast sozusagen bringt, unter die Nachweisgrenze, dass man auch nicht ansteckend ist. Wenn man also diese Ansteckungsgefahr minimiert, dann kann man auf jeden Fall argumentieren, dass man auch keinen Vorsatz mehr hat, weil es ist ja logisch, wenn ich selber schon versuche, nicht mehr ansteckend zu sein, kann ich auch nicht jemand anderen anstecken wollen. Dann bin ich also davor geschützt. Die andere Alternative ist, dass ich meinen Partner einfach informiere über meine Erkrankung. Wenn er dann trotzdem sich auf ungeschützten Sex mit mir einlässt, dann ist es eine sogenannte Einwilligung nach § 228 Strafgesetzbuch und damit bin ich dann ebenfalls nicht strafbar. In allen anderen Fällen kann es aber gegebenenfalls zu einer Strafbarkeit kommen. Das muss man aber dann natürlich immer im Einzelfall sich angucken. Das ist dann immer eine Einzelfallentscheidung, wo man dann immer schauen muss, wie die genauen Umstände sind.
Wer also weiß, dass er HIV hat, sollte immer ein Kondom benutzen oder mit dem Partner eben sprechen. Selbstverständlich. Sonst gefährdet er nicht nur dessen Gesundheit, sondern macht sich nämlich sogar strafbar, wie wir jetzt gerade von unserem BonfM-Juristen Matthias Fromm erfahren haben.
Let's talk about sex. Viele sexuell übertragbare Krankheiten. Natürlich muss ich das flüstern. Jetzt wird's anrüchig hier. Nein, wir sprechen über sexuell übertragbare Krankheiten und eine der bekanntesten ist natürlich HIV bzw. AIDS, was der HIV-Virus auslösen kann. Schützen kann man sich dadurch vor allem mit Kondomen, aber inzwischen gibt's auch eine andere Möglichkeit, die sogenannte PrEP-Behandlung. P-R-E-P. PrEP. Behandlung. Mehr Infos von BonfM-Reporter Matthias Fromm. Was genau versteckt sich hinter diesen vier Buchstaben?
Die Abkürzung PrEP oder PREP steht für Präexpositionsprophylaxe. Ein durchaus nicht unkompliziertes Wort. Da geht es um Vorsorgemaßnahmen im Wesentlichen, was man also tun kann, bevor man überhaupt das Virus in sich trägt. Das ist allerdings kein bestimmtes Medikament, sondern im Prinzip diese HIV-Prävention als gesamte Maßnahme. Alles, was man dafür tun kann und dabei werden dann verschiedene Medikamente eingesetzt, die bisher hauptsächlich zur HIV-Behandlung eingesetzt wurden.
Okay, Medikamente werden eingesetzt. Was haben die denn für eine Wirkung, diese Medikamente?
Es sind zwei Wirkstoffe, die da arbeiten. Zum einen geht es darum, dass die in die Zellen der Schleimhäute eindringen, die beim Sex in der Regel mit Körperflüssigkeiten und oder Schleimhäuten des Partners in Kontakt sind. Also zum Beispiel der Darmschleimhaut oder auch der Vaginalschleimhaut. Und sobald dann eben diese Wirkstoffe dort in diesen Schleimhäuten sind, können die HIV-Viren sich dort nicht mehr vermehren. Die dringen zwar dann auch noch dort ein in diese Zellen, können sich da aber nicht mehr vermehren. So dass man dann quasi diesen Ausbruch ein bisschen eindämmt. Die Voraussetzung dafür ist allerdings, dass eine ausreichende Wirkstoffmenge dieser Wirkstoffe im Körper vorhanden ist. Das heißt, ich muss das mehr als einmal nehmen.
Wie lange muss man denn das eigene Sexleben dann im Voraus planen, wenn man sich mit PrEP schützen möchte?
Also bei der dauerhaften PrEP ist es so, dass man bei Analverkehr 2 Tage vor dem Sex anfangen sollte, das einzunehmen, bei Vaginalverkehr 7 Tage vorher. In der Regel würde ich jetzt mal behaupten, ist das ein Zeitraum, den man durchaus noch planen kann, wenn man jetzt nicht unbedingt irgendwie jeden Tag unterwegs ist. Und dann sollte man in dem Zeitraum jeweils täglich eine Tablette nehmen und auch nach dem Sex die tägliche Einnahme noch fortsetzen, um auch dauerhaft geschützt zu sein. Wenn man die PrEP absetzen möchte, gilt auch da wieder nach dem Sex beim Analverkehr 2 Tage danach und beim Vaginalverkehr bis zu 7 Tage danach noch eine Tablette täglich.
Das erinnert mich ein bisschen daran, an die Pille, die ich jeden Tag nehmen muss.
Ja, kommt dem, glaube ich, ganz nah.
Ich muss ja auch nachher noch weiternehmen, die Tage danach, ne? Sonst könnte ich schwanger werden. Also es ist so, ich könnte mich darauf einstellen auf jeden Fall. Ja, und du hast ja gerade von dauerhafter PrEP gesprochen. Es gibt also auch noch Alternativen.
Es gibt die sogenannte anlassbezogene PrEP als Alternative. Das ist diese nur vorübergehende Einnahme. Da fängt man dann einen Tag bis spätestens 2 Stunden vor dem Sex an mit 2 Tabletten auf einmal und anschließend dann auch da wieder eine Tablette täglich bis 2 Tage nach dem Sex. Das ist allerdings hauptsächlich empfehlenswert für Männer, die Sex mit Männern haben, beziehungsweise für den Analverkehr, weil in der Darmschleimhaut die Wirkstoffe besser und auch schneller ansetzen und sich anreichern als in der Vaginalschleimhaut. Für wirklich sicheren Schutz sollten die Frauen also schon die dauerhafte PrEP nutzen.
Das heißt also, jetzt ist Sex ohne Kondome zweifellos möglich.
Auf gar keinen Fall. Das ist ein ganz gefährlicher Trugschluss, den du da gerade Gefahr läufst zu unterliegen.
Was du hier den Leuten erzählst, Julius.
Und zwar ist es so, dass die PrEP natürlich vor HIV schützt, aber eben nicht vor anderen Geschlechtskrankheiten, die es ja durchaus gibt und die auch seit dem Aufkommen der PrEP interessanterweise wieder Hochkonjunktur haben und auch wieder im Erstarken sind. Das Kondom ist also trotz der PrEP weiterhin sinnvoll als unterstützende Maßnahme. Außerdem ist die PrEP-Behandlung mit einer engen medizinischen Begleitung verbunden, dass man also sich regelmäßig untersuchen lassen sollte auf andere Geschlechtskrankheiten und eben auch auf die Nierenfunktion.
Ach du liebe Zeit. Okay, das klingt jetzt aber nicht, als wäre PrEP so alltagstauglich, oder?
Also konzipiert wurde es natürlich vor allem für sogenannte HIV-Risikogruppen. Das sind Prostituierte, das sind Partner von HIV-Infizierten und eben auch Männer, die Sex mit Männern haben, die häufig Sex mit Männern haben. Kann natürlich grundsätzlich auch von allen anderen Menschen genutzt werden, dann aber wie gesagt unbedingt mit den erwähnten Begleitmaßnahmen. Und wer definitiv keine PrEP nutzen sollte, das sind Menschen mit Nierenerkrankungen, weil sich PrEP wie gesagt auf die Niere auswirkt und dann eben zu sehr unvorhergesehenen und auch nicht erwünschten Nebenwirkungen führen kann.
Die Präexpositionsprophylaxe PrEP ist also ein neues Mittel gegen AIDS, ist aber nicht für jeden etwas. Außerdem sollte man trotzdem noch Kondome nutzen. Danke für die Infos von BonfM-Reporter Matthias Fromm. 2016 starben mehr als 11.000 Menschen in Westafrika durch das Ebola-Virus. Nachdem es zunächst eingedämmt werden konnte, kommt es jetzt allerdings langsam wieder. BonfM-Reporter Tobi Blum hat zu dem Thema recherchiert. Tobi, wie akut ist die Bedrohung durch Ebola in Afrika?
Momentan verbreitet sich Ebola nur im Kongo und es gibt schon über 250 Tote. Das klingt erstmal nach wenig, ist aber trotzdem dramatisch, weil es sich um den zweitgrößten Ausbruch der Geschichte handelt. Und die Versorgungssituation der Menschen ist echt miserabel.
Ja, das klingt wirklich nicht gut. Konnte die Epidemie 2016 nicht beendet werden, weil eine Impfung entwickelt wurde? Kann man den Menschen nicht damit helfen?
Den Impfstoff gibt es zwar schon und er wird auch schon in Deutschland produziert, aber er ist erstmal nur aus humanitären Gründen zugelassen, weil klinische Studien noch ausstehen. Aber weil es auch zu wenig Impfstoff insgesamt gibt, erfolgt eine Impfung erst, wenn man Kontakt mit einem Infizierten hatte. Weil die Infrastruktur im Kongo so schlecht ist, ist es schwer, alle Kontakte ausfindig zu machen. Dazu kommt, dass die Menschen der Regierung auch nicht vertrauen. Sie wollen sich nicht impfen lassen und einige halten Ebola sogar zum Teil für eine Erfindung der Regierung. Der Bürgerkrieg im Land verschlimmert die Lage zusätzlich.
Oh Gott, okay, also das klingt, als könnte es wieder zu einem großen Ausbruch in ganz Afrika kommen. Wie schützen sich denn die Nachbarstaaten des Kongo vor der Gefahr Ebola?
Vor allem durch Kontrollen an den Grenzen. Mit Thermometern bewaffnet wird da Fieber gemessen. Es wird darauf geachtet, dass sich jeder häufig die Hände wäscht, weil Hygiene halt das beste Heilmittel für den Moment ist. Und im Kongo selbst gibt es Aufklärungskampagnen übers Fernsehen, übers Radio, über WhatsApp und sogar Helfende gehen in die Dörfer selbst, um aufzuklären. Auch Totenrituale, wo der Tote geküsst wird, sind verboten worden. Das scheint erstmal zu funktionieren. Ende Dezember gibt es aber Neuwahlen im Kongo. Und wie es danach weitergeht, das ist ungewiss.
Im Kongo ist das Ebola-Virus wieder ausgebrochen. BonfM-Reporter Tobi Blum hat uns von den dortigen Problemen und dem Widerstand in der Bevölkerung dazu berichtet.